Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Seit fast 4 Jahren mache ich diese Intros und mir gegenüber sitzen dann die Gäste und müssen mir zuhören, aber eigentlich kann ich sie hier einbauen. Hallo Eva.
Hallo Nico, schön wieder da zu sein.
Die Eva Braugmann ist heute mein Gast bei Was Bitcoin bringt. Wir sprechen über ihr neues Leben nach dem Fiat-Job, über die Souveränität, die Bitcoin bringt, nicht nur was das Geld betrifft, sondern eben auch was die Gedanken betrifft. Austrian School of Economics ist auch im Scholarium beim Rahim Dagesadegan. Wir sprechen über die Frage, was bedeutet Unabhängigkeit? Wie funktioniert das in der Praxis? Worauf kann man achten? Und wo übertreibt man vielleicht ein bisschen mit der Fixierung auf Geld und sogar auf Bitcoin? Sie hat ein Buch mitgebracht, das Krisenhandbuch, denn sie ist jetzt unter die Verleger gegangen und schreibt Bücher über nachhaltige Vorsorge und Resilienz, wo Bitcoin natürlich eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und ja, wir sprechen auch über die Frage, ob das Eigenheim vielleicht zur Falle wird für Menschen, die zu viel Geld investieren in Immobilien und deswegen vielleicht zu wenig in Bitcoin oder Gold oder Silber oder ETFs. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß bei diesem total praktischen Thema, bei dieser total praktischen Folge mit der Eva. Ich habe heute ein Comeback bei Was Bitcoin bringt. Die Eva ist da. Eva Braugmann, servus.
Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wie lange ist es her? 2 Jahre schon?
Ja. Ich glaube, das war ganz am Anfang deines Podcasts, da in den ersten paar Wochen, Monaten. Also sicher schon 2 Jahre her.
Was bist du eigentlich, Eva? Du machst einen Podcast oder eine Plattform, 1 Million Satoshi. Du wolltest 1 Million Frauen dazu bringen, 1 Million Satoshis zu kaufen. Wie läuft das?
Ja, also das ist wirklich noch so mein Herzensprojekt. Und ich muss sagen, dass es wirklich noch toll ist, wenn Frauen mich halt auch anrufen und sagen, sie haben irgendwelche Probleme. Sie haben Bitcoin verschickt und die kommen nicht an. Was soll ich tun, Eva? Und es ist eine erfüllende Sache, dass ich denen halt dann auch sagen kann, wart noch 2-3 Stunden, die Gebühren sind gerade hoch und und das ist eigentlich eine schöne Sache, Ihnen auch technisch da auch weiterzuhelfen. Es ist aber auch so, dass es noch ein Nebenprojekt ist von mir und jetzt nicht so das Hauptherzprojekt, das ich habe. Es ist eher so ein, was Schönes, was ich noch nebenbei mache mit 1 Million Satoshi. Und und die Plattform an sich, die wird auch noch stark gefunden und gesucht mit den Artikeln, die ich schreibe, zum Beispiel UTXO Management und dergleichen. Gibt es auch einen sehr hilfreichen Artikel, der einigen weitergeholfen hat. Den Podcast selbst habe ich aber pausiert.
Das passiert jetzt so?
Ja, es gibt da viele Gründe, warum ich den passiert habe. Einerseits war es so, dass ich diesen regelmäßigen Upload über so eine lange Zeitstrecke einfach nicht mehr so stemmen wollte, weil halt einfach viel dazugekommen ist.
Viel Arbeit, oder? Die Leute glauben, beim Podcasten ist einmal das Handy andrehen und die Sache hat sich.
Ja. Nee, also ein richtig guter Podcast sollte am Anfang halt mindestens 2-mal die Woche was hochladen. Du machst es ja noch öfters.
Inzwischen. Einmal die Woche reicht schon.
Ja, meinst du?
Ja, ich glaub, einmal die Woche ist quasi das Minimum. Ja. Weil der Mensch hat 2 Rhythmen. Ja. Der Mensch hat den täglichen und den wöchentlichen Rhythmus. Der monatliche Rhythmus ist fake. Den gibt es nicht. Also das ist das Problem mit einem Monat. Das Magazin. Ja. Kein Mensch wartet darauf, dass am 3. des Monats ein Magazin erscheint. Ja? Ja. Aber jeden Dienstag oder jeden Tag, das geht.
Ja. Ja, vielleicht fange ich auch wieder an. Ich gucke mal. Ne? Aber das Schöne ist ja, dass man nicht muss, sondern wirklich nur, wenn es Spaß macht gerade. Und es war halt eine Phase in meinem Leben, wo ich jetzt gedacht habe, es macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß, wirklich 1-mal die Woche. Das war ja auch mein Ziel, da zu erreichen. Das hat sich ja dann ein bisschen verlagert, damit 1-mal alle 2 Wochen. Dann hatte ich auch nur mehr 1-mal im Monat. Und jetzt denke ich, ich pausiere mal eine Weile und schaue mal, wie es weitergeht.
Du hast ja auch alles miterlebt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, als Bitcoin über 100.000 gestiegen ist?
Ja. Das war schon so eine gewisse Befriedigung, dass ich mir gedacht habe, schön. Also jetzt habe ich ja einigen auch davor schon geraten, da war es ja bei 15.000 teilweise, 1 Million Satoshi, also ein 100stel Bitcoin zu investieren. Und da dachte ich, gut, dass es wenigstens dann auch so schnell geklappt hat eigentlich, dass der Proof of Concept war, dass da wirklich auch mehr daraus geworden ist. Aber ich habe ja auch versucht immer zu sagen, man muss wirklich auch eine lange Pause und eine lange Durstphase überwinden können bei Bitcoin.
Ist ja auch not financial advice, darf man auch nicht dazu, muss man ist auch dazu sagen. Ja.
Non-financial advice, aber wenn man es 4-5 Jahre lang gehalten hat, war es zumindest in der Vergangenheit so, dass es sich nach oben entwickelt hat. Ob das jetzt in Zukunft so sein wird, wissen wir alle nicht. Ich gehe schon stark davon aus, dass es in 4-5 Jahren wieder höher sein wird. Aber es kann natürlich auch sein, dass kurzfristig oder mittelfristig wieder richtig runtergeht.
Jetzt haben wir natürlich uns gleich wieder das Problem hier, das Ei gelegt, dass ich am Anfang gesagt habe, bevor wir aufgedreht haben, wir müssen zeitlos bleiben, weil ich nie weiß, wann wir es rausbringen. Wir reden ja heute über zeitlose Dinge, Krisenvorsorge, souveränes Leben und so. Aber jetzt habe ich das mit den 100.000 schon irgendwie gesagt, weil es kann ja sein, dass wir nehmen das jetzt auf Ende April, Anfang Mai, es kann ja sein, dass die 100.000 schon wieder erreicht worden sind, weil wir sind schon wieder nur knapp drunter, während also wir waren schon wieder bei 95.000. Ne? Also es geht ja dann doch relativ schnell. Du hast mir was mitgebracht. Und das war tatsächlich vollkommen überraschend. Das Krisenhandbuch, ich halte es mal hier in die Kamera, das Krisenhandbuch für nachhaltige Vorsorge und Resilienz. Du bist aus deinem Daily-Job, deinem Fiat-Job ausgeschieden und bist jetzt unter die Verlegerinnen gegangen. Ist das korrekt? Das ist aber kein Bitcoin-Buch.
Es ist an sich kein Bitcoin-Buch, aber es kommt an zwei prominenten Stellen vor.
An welchen Stellen kommt Bitcoin vor? Also, um das jetzt mal zusammenzufassen für all diejenigen, die das jetzt nicht sehen, weil wir ja natürlich nicht alle per Kamera eingeschaltet haben. Es ist ein Ratgeber für alle Formen von Krisen, die einem so über den Weg laufen können. Welche Lebensmittel laufen besser als das Mindesthaltbarkeitsdatum, über Stromaggregate, über Notfallrucksäcke, praktische Maßnahmen und Werkzeuge und bis hin zu Kriegen und Terroranschlägen, Selbstversorgung und Unabhängigkeit. Also richtig interessant, glaube ich, ein Thema, das viele Leute anspricht, aber gleichzeitig auch eines, das, wie soll ich sagen, einen nervös macht oder macht es einen eher weniger nervös, wenn man vorbereitet ist? Ich weiß es nicht.
Genau, das Ziel ist ja, dass man mehr Zuversicht und Optimismus auch in Krisen verbreitet mit dem Buch. Wir sind einfach alle in so einer Krisendauerschleife. Jedes Mal hört man hier und da passiert wieder was. Ein Krieg in Europa könnte immer wahrscheinlicher werden. Und dieses Buch soll einfach ein Ratgeber sein mit Checklisten und Leitfäden, wie man halt solchen Krisen mit mehr Zuversicht und Optimismus auch entgegenkommt. Und da
hast du die wahnsinnige EU-Kommissarin gesehen, die sich vor die Kamera gesetzt hat, mit ihren Rucksack ausgeräumt hat, mit dem Schweizer Messer und so?
Nee. Aber das wäre ja spannend gewesen.
Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die EU-Kommissarin, die zuständig ist für Krisenprävention, ja. Pipapo, ja. Und dann hat sie gezeigt, ja, was man alles einpackt, ja. Und hier irgendwie hat sie ein Schweizer Messer rausgeholt mit so einer 10 cm langen Klinge. Und dann habe ich ein Video gesehen. Habe ich ein Video gesehen von der deutschen Bundespressekonferenz, wo einer gefragt hat, ob die Bundesregierung in Deutschland auch das Mitführen eines 10 cm Messers vorschlägt oder anregt. Ja, das war dann hochnotpeinlich. Ja. Also es dürfte alles, ist auch auf der Krisenvorbereitungsseite gerade großes Chaos in Europa.
Ich wurde ja auch zum Bundestag eingeladen, Anfang Januar. Mhm. Und da gibt es dann wirklich eine Schleuse wie bei so einem Flugzeug, wenn man am Flughafen ist. Also da wird alles komplett durchleuchtet. Darum bin ich da sehr überrascht, dass es geklappt hat.
Warst du da auch in Bitcoin-Mission, oder?
Da war ich auch in Bitcoin-Mission. Da ging es um generell Bitcoin im Bundestag und ob das dann möglich ist, vielleicht Bitcoin in die Währungsreserve aufzunehmen. Eine Diskussionsrunde, die da veranstaltet worden ist.
Wie war das?
Also ich fand es extrem spannend. Also ich war ja da noch nie, ich war schon oft in Berlin, aber habe natürlich das Bundestagsgebäude von außen gesehen, aber fand es mal interessant mitzubekommen, wohl wissend, dass natürlich Bitcoin nicht die Politik braucht und dass man da ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe erreicht, mit denen die eingeladen haben, aber es ist doch ganz gut, das Bitcoin zu repräsentieren einfach und zu sagen, okay, es ist halt vielleicht jetzt nicht nur was für Bitcoin-Pros, sondern halt ganz generell.
Wie bist du da gelandet? Weil man muss ja dazu sagen, für die alljenigen, die unsere erste Folge nicht gesehen haben, man hört sie noch an, du bist ursprünglich aus Österreich, lebst du schon lange in Deutschland. Ne?
Ja, schon seit 20 Jahren, aber man hört es noch nicht so.
Du bist in Bayern, ne?
Ja, ich habe aber über 10 Jahre in Hamburg auch gewohnt, aber ja.
Aber wie bist du dann beim Bitcoin im Bundestag gelandet?
Das war wegen 1 Million Satoshi.
Ah, ja.
Also da ist es schon noch so, dass viele Artikel da einfach gesucht werden, weil die praktisch sind, von Bitcoin aufbewahren bis zu vererben und dergleichen. Und da wurde ich gefunden von jemandem im Bundestag offensichtlich.
Gut, und du machst dir eben große Gedanken darüber, wir haben es vorher auch schon angesprochen, vor kurzem hatte ich eine Folge mit Rahim Dagesadegan, der redet über souveränes Leben, international auf einer sehr theoretischen Ebene, teilweise auch praktisch natürlich. Du hast mir verraten, dass du selbst auch studierst bei ihm im Scholarium, richtig?
Ja, das wollte ich auch hier nochmal hervorheben, was mir echt Spaß macht, schon seit fast 3 Jahren mittlerweile, dass man einfach so die Hintergründe von so aktuellen Tagesgeschehen einfach besser versteht, die Ideen besser versteht, die österreichische Schule und die Praxeologie besser versteht. Also ich bin begeisterte Studentin.
Was passiert denn? Also ich meine, was ist denn deiner Meinung nach, was passiert in der Welt? Woher kommen diese ganzen Krisen? Warum ist es alles so stressig derzeit?
Ich glaube, es kommt immer wieder um es zu vereinfachen zu sagen, aber es kommt immer wieder vom Gedankenstrang her zur Geldpolitik. Mhm. Und das war ja auch der Grund, warum ich so begeistert bin von Bitcoin, weil man irgendwie sieht, dass für viele Probleme eigentlich so der Ursprung, die Basis, das Geld ist, auf das wir uns einfach nicht mehr verlassen können. Und dass Bitcoin da eine echte Alternative und eine echte Lösung ist. Und darum bin ich noch immer so begeistert auch von diesem ganzen Thema und möchte da auch noch ganz viele dazu bewegen, mal erste Schritte zu gehen.
Also ist es tatsächlich diese Überschuldung, die Inflation, das zentralistische aufgestellte Geldsystem, das, über das wir eigentlich permanent reden, das deiner Meinung nach auch mitverantwortlich ist für diesen Krisenzustand?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn wir einen Goldstandard hätten oder einen Bitcoin-Standard hätten, dass wir keine Probleme mehr hätten. Also das, klar, also es ist in der menschlichen Natur, dass wir handeln, dass wir was erreichen wollen, dass es unsicher ist, dass wir die Zukunft nicht kennen und dass wir Risiken eingehen müssen und dass wir auch Fehler machen. Also auf jeden Fall wäre es jetzt nicht so, dass es eine perfekte Umgebung wäre, aber es gibt schon immer wieder Zeichen, dass es halt die Ressourcen falsch zugeteilt werden, weil die nicht durch den Markt, durch die Entscheidung des Menschen zugeteilt werden, sondern halt zentralistisch von Leuten, die glauben, es passt schon so oder so sollte es sein. Und dieses Sein sollte ist, glaube ich, viel Grund dafür, dass man nicht so guckt, wie ist es denn, was brauchen die Menschen dann? Und das macht die Welt unsicherer. Ja.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was wir verraten dürfen über deinen ehemaligen Job und was du eigentlich vorher gemacht hast. Das musst du jetzt selbst entscheiden.
Gerne. Also ich habe ja über 15 Jahre bei Google gearbeitet, habe 2008 angefangen in Hamburg genau bei Google zu arbeiten, war da in der Großkundenbetreuung zuständig und habe vor 1,5 Jahren so circa habe ich aufgehört, dort zu arbeiten.
Wurdest du von der AI ersetzt?
Das ist schon interessant. Ich glaube, so schnell geht es nicht. Mhm. Ich glaube, es dauert schon noch ein bisschen, aber es ist schon ein Thema, natürlich. Also wie sehr braucht man denn noch jemanden, der über die Kampagnen guckt und die optimiert und verbessert? Kann das nicht alles automatisiert funktionieren? Und das wird ja auch schon sehr stark so gemacht, funktioniert ja auch besser. Aber ich glaube, komplett ersetzt dauert es vielleicht noch ein bisschen, ja.
Aber du hast freiwillig aufgehört, oder?
Ich habe freiwillig aufgehört, ja.
Es ist Teil quasi deines Lebensentwurfes. Du machst dir offenbar viele Gedanken über unabhängiges, souveränes, aber auch nachhaltiges Leben. Und davon ist, glaube ich, Solarium ein Teil, Bitcoin ein Teil und dieses Krisenhandbuch, über das wir gleich reden werden, ein Teil. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja ein Riesenschritt. Ich nehme an, Google, das ist ein Arbeitgeber mit vielen Vorteilen, die zahlen wahrscheinlich ganz gut. Also da einfach den Hut drauf zu hauen, das ist schon eine große Sache.
Ja, ich glaube, für jeden unterschiedlich. Manche sagen, nach 2-3 Jahren, ich mache mein eigenes Ding, ich gehe. Ich brauchte 15 Jahre dafür. Also es ist jetzt schon ein langer Prozess gewesen. Und ich muss auch schon sagen, dass ich sehr sicherheitsorientiert bin und dass ich mir wirklich sehr, sehr lange überlegt habe, ob das wirklich das Richtige ist. Und ich hatte ja auch keinen Grund, wo ich mir gedacht habe, ich muss weg. Also das hatten ja vielleicht auch viele, dass sie sagen, ich möchte nicht mehr. Deswegen war wirklich viel Überlegung mit dabei und ich bin sehr dankbar für die Zeit. Aber es war halt einfach mit der Zeit, mit 15 Jahren ist halt eine lange Zeit, man möchte mal was anderes sehen.
Verwendest du jetzt noch weiter Google oder machst du jetzt Bing?
Nee. Bing, nee.
Nein, es war nur ein blöder Scherz.
Ich habe auch ein Pixelbook, also Android-Handy.
Um Gottes Willen, keiner verwendet Bing. wenn dann ChatGPT natürlich. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe ja, bin tatsächlich inzwischen leider Gottes zahlender Kunde bei ChatGPT und bei Google Gemini, also der Google AI.
Schön.
Ja, weil ich halt auch selbst total in diesem Google-Ökosystem bin mit Gmail und Sheets und so. Und richtig überzeugen tut es mich noch nicht. Also
es Gemini?
Ist, ja, also als Alternative zu ChatGPT für die Dinge, wo ich es dann verwende, und das meiste davon ist tatsächlich experimentell, nicht. Ich habe es in erster Linie, weil ich gerne hätte, dass das meine E-Mails beantwortet und organisiert, aber soweit sind wir noch nicht.
Mhm. Ja, es gibt also Feedback-Funktionen und bei Google freut man sich wirklich sehr, wenn man da die nutzt und das, und dann mal sagt, okay, funktioniert nicht.
Okay, passt. Ich bin nicht mehr dabei. Also werde ich das dort. Okay, ja. Also das heißt, du hast bei Google quasi Schluss gemacht und was war dann dein Plan und wie bist du dann dabei gelandet, ein Buch herauszugeben über die praktische Vorbereitung auf Krisenszenarien? Wie du zum Beispiel ein Szenario, wie du dich auf eine Finanzkrise vorbereiten kannst. Ist das der Teil, wo Bitcoin vorkommt?
Das ist der, es gibt drei Teile insgesamt. Also der erste Teil, das gibt einen Überblick über die verschiedenen realistischen Szenarien. Und man muss natürlich, da erzähle ich dir nichts Neues. Finanzkrise ist das realistischste Szenario einer Krise. Da kommt Bitcoin in dieser Kurzanschreibung vor. Es kommt aber auch vor allem vor in dieser, in der Notfallwährung. Also was mache ich denn, wenn ich jetzt... der Bankomat nicht mehr funktioniert, wenn jetzt zum Beispiel, Geldautomat für die deutschen Zuhörer, was mache ich, wenn ich keine Ahnung mehr, keine Lebensmittel mehr kaufen kann? Und da wird werden Krisenwährungen vorgestellt, unter anderem die Edelmetalle, Gold, Silber, aber natürlich auch Bitcoin als Krisenwährung, die auch ohne Strom funktioniert, wird auch hier nochmal erwähnt. Das ist nämlich auch ein sehr realistisches Szenario, dass der Strom ausfällt. Ja,
ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, um ehrlich zu sein. Weil wenn wir eine Sache gelernt haben, dann dass das passiert, worauf sich niemand vorbereitet. Und das Blackout-Ding ist ja wirklich ein Meme, das sich durch alles durchzieht. Was du hier schreibst, also was ihr hier schreibt, hast du das geschrieben, das
Buch? Zu viert haben wir es geschrieben in unserer Firma.
Minimalismus und Eigenständigkeit. Weniger Konsum bedeutet mehr Freiheit. Ein bewusster Umgang mit Geld und Ressourcen kann dir helfen, unabhängiger zu werden. Im dritten Teil des Buches, ab Seite 161, haben wir dem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet. Und das ist dann wirklich, ja, also körperliche Fitness, Minimalismus. Wir besitzen durchschnittlich 10.000 Gegenstände. Sie kosten nicht nur jede Menge Geld, Platz und Energie, um alles zu verstauen und sauber zu halten, sondern sind auch 10.000 Dinge, um die sich möglicherweise Sorgen machen muss. Ja, du hast völlig recht. Ich bin ja auch so ein theoretischer Minimalist. Wäre ich gerne Minimalist. Bist du Minimalistin?
Ich versuch's, ja. Also ich habe wenig Dinge zu Hause. Ich versuche die Dinge auch immer zu verkaufen, die ich habe. Wir haben ein 12 Jahre altes Auto, das noch läuft, aber jetzt nicht wirklich ansehnlich ist. Aber ja, es ist natürlich als Familie herausfordernd. Also wir haben ja auch zwei Kinder, du hast ja drei Kinder. Es ist nicht so einfach, aber ich denke schon, also dass man da schon mit den Kindern auch viel machen kann. Also bei unserem Kinderzimmer, wir gehen einmal im Jahr zum Beispiel durch und vor Weihnachten und überlegen uns, was wir verkaufen, verschenken, dergleichen können, damit da nicht alles
überquillt.
Die mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt. Sie müssen auch dabei sein. Sie wollen natürlich auch dabei sein, damit ich nicht zu viel aussortiere. Aber es klappt ja.
Also meine heimliche Geschäftsidee ist keine Idee, weil das gibt es ja schon, aber ich bin fest davon überzeugt, dass aufgrund dieses Konsumwahns und von Fiat Money und so weiter, Self-Storage, also dieses, du kannst woanders Platz anmieten, um dein Zeug zu lagern, ja, ich glaube, dass das immer noch ein absoluter Boom-Sektor ist, weil in Wahrheit, wir reden darüber und die Bitcoiner senken ihre Zeitpräferenz, weil sie ihr Geld woanders speichern können, aber die große Masse ist noch immer voll auf diesem Konsumzeug, Materialismus-Wahn.
Es wird auch immer schwieriger. Ich frage mich, wie das mit diesem Konsumzeug, Materialismus-Wahn so funktioniert mit der hohen Inflation. Also mittlerweile hier in Wien kostet ja auch ein Kaffee 5 Euro. Also Kaffee ist das, worauf ich kaum verzichten kann.
Ja.
Also man kann ja auch nicht mehr so richtig aus. Ich frage mich, wie das funktioniert, weil oft ist ja Minimalismus eine bewusste Entscheidung ist, dann macht das Leben auch wirklich leichter. Aber andererseits muss man es auch ein bisschen machen, ne? Weil die Inflation einfach so stark ist.
Einfach weniger Geld ausgeben,
genau,
für Dinge, die man, was, wo wir geben Geld, wir, Geld aus, das wir nicht haben, für Dinge, die wir nicht brauchen, Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ja? Das ist so die Zusammenfassung des klassischen Fiat-Kapitalismus. Gut, also du bist bei Google aufgehört, hast dir gedacht, ich konzentriere mich auf andere Dinge, unter anderem auch das Bitcoin-Projekt, aber machst eben jetzt einen Verlag für Bücher wie dieses. War das von Anfang an der Plan oder bist du da erst nachher hineingekommen?
Da bin ich erst nachher hineingekommen. Also nach Google habe ich mit Freunden eine Firma gegründet, die auch Richtung Online-Plattform und Verlag ging. Und wir sind dann in diesen Verlag eingestiegen, ins Matricula. Und den gibt es ja an sich, vielleicht kennen ein paar Hörer von dir ja den Verlag auch. Also den gibt es an sich schon seit über 10 Jahren. Wir haben auch schon sehr, da gibt es auch schon sehr viele Bücher rund um Minimalismus, einfaches Leben, zum Beispiel auch 5 Hausmittel ersetzen eine Drogerie mit Natron, Essig, Seife und dergleichen, selbst Hausmittel und Waschmittel selbst herzustellen. Und das passt dann in diese Reihe auch rein, wie man nachhaltig vorsorgt, ohne Alarmismus und dergleichen, halt mit Zuversicht und praktische Tipps. Da passt es sehr gut rein und passt halt auch super zu Bitcoin, weil man...
Dann wollte ich als nächstes fragen, ja. Wann kommt da auch ein Bitcoin-Buch? Weil also für alle, die das jetzt nicht sehen können, das Ganze ist halt wirklich so, das ist jetzt nicht ein durchgeschriebener, langer Text, sondern das ist wirklich so ein Ding, das schlägt man mal auf mit ganz konkreten quasi, ja, wie es würde man durchs Internet surfen, aber halt sehr konzentriert und sehr praktisch, ja. Finde ich echt interessant, muss ich mir echt mal anschauen. Aber da so ein Bitcoin-Buch in der Art habe ich jetzt auch noch selten gesehen.
Ja, Bitcoin ist da halt ein Thema, ein Werkzeug.
Ja, okay.
Und ein Werkzeug einerseits, um krisensicher zu investieren, andererseits halt in der Krise Werte zu kaufen, Produkte zu kaufen, neben vielen anderen Werkzeugen. Also da finde ich ja eigentlich Bitcoin richtig eingeordnet. Dafür soll es ja auch da sein. Es soll da sein, dass wir wirklich ein Sicherheitspolster haben und es soll auch angewendet werden. Und es ist jetzt nicht dieses klassische Bitcoin-Buch, wo Bitcoin draufsteht.
Nein, nicht dieses, aber habt ihr schon eins in Planung, meine ich. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen. Oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte, auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX SoloMiner von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus, solomining.de. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt es nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description.
Nee, ein klassisches Bitcoin-Buch haben wir nicht. Nee. Immer nur in der Verwendung. Wofür braucht man es?
Okay.
Also damit es praktisch ist.
Dieses Buch, ist das jetzt schon länger am Markt, das Krisenhandbuch?
Das ist das ist vor Ostern rausgekommen.
Also noch nicht lange am Markt. Okay, und wie kommt es an? Weil es ist ja gerade so, dass alle Leute haben Krise, ne?
Ja, es kommt sehr gut an. Man kann es ja auch auf Amazon überall kaufen und sich mal ansehen, was da andere so sagen. Das Feedback ist wirklich richtig gut. Das ist eben das Praktische, ist halt das nochmal hervorgehobene. Und man kann es überall im Handel auch erhalten. Also bei Morava in Österreich zum Beispiel.
Also beim Morava oder beim Jeff Bezos auf Amazon.
Genau.
Okay, was ist jetzt für dich, also was sind die Dinge, die dich jetzt beschäftigen? Jetzt bist du sozusagen aus dem, wie man so sagt, aus dem Fiat-Job heraus und lebst mit deinem Verlag und ich nehme an von deinen Investments oder Vorbereitungen, aber was ist so, weil ich weiß das von dir, deswegen muss ich dich da jetzt hinbringen, ich weiß das von dir, dass du jemand bist, der sich sehr viele Gedanken macht über unabhängiges, souveränes Leben, aber was bedeutet das in der Praxis?
In der Praxis bedeutet das, dass ja ich schon eigentlich angefangen, das ist schon ziemlich lange her, aber sicher schon 10 Jahre her, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich es denn schaffen, dass ich arbeiten kann, egal von wo, egal wann ich das möchte und mit den Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Und das ist wirklich mal eine Aufgabe, die sehr viele Jahre braucht, um diese umzusetzen. Jeder, der in einem Angestelltenjob ist, der vielleicht auch Kinder hat und dergleichen, kann man das sicher nachempfinden, dass es dieses Ikigai, was man oft sagt, etwas, was einem Spaß macht, mit den Leuten, die man gern zusammenarbeitet und was auch noch bezahlt wird, extrem schwer zu finden ist. Und ich habe da viel herumprobiert in den letzten Jahren und versucht, das zu erreichen. Und was ich halt wirklich geschafft habe in den letzten einem Jahr, ist es mit dem Verlag halt zu erreichen, weil schreiben kann man überall und jederzeit. Also das kann man auch mal am Abend, wenn die Kinder schlafen, das kann man am Wochenende, wenn die Kinder gerade bei den Nachbarn sind, das kann man, ja, natürlich klassisch am Vormittag habe ich die meiste Energie, so von 8 bis 12. Das ist mein Zeitfenster, wo ich keine Meetings haben will, wo ich nur schreibe. Und wenn ich das produktiv mache, dann kann ich den Rest des Tages, machen, was ich will eigentlich. Und das ist meistens, die Kinder kommen dann heim, ich mache dann was, wenn es schön ist draußen mit ihnen.
Und das Schreiben war ja auch schon das Thema, dass du mit dem Blog und so weiter schon vorher auf Bitcoin, aber nicht nur Bitcoin verfolgt hast. Du hast ja auch über Investments generell und so geschrieben, oder ETFs etc.
Genau. Schreiben hat halt zwei Vorteile. Einerseits, du kannst es machen, wann und wo du willst. Und man kann halt Inhalte besser verstehen. Also wenn ich Inhalte lese, ist es schon gut. Wenn ich aber dann drüber schreibe in meinen eigenen Worten, verstehe ich es mal. Mhm. Und das war auch so dieser Grundgedanke, wenn ich jetzt wirklich arbeiten will, von wann und wo und so weiter, wie ich will, dann muss es halt auch irgendwie eine finanzielle Stabilität da sein. Und da muss ich mal verstehen, was sind denn Finanzen? Was ist ein ETF? Wie lege ich denn an? Was ist denn Inflation? Und das war, wenn ich darüber geschrieben habe, habe ich es dann so weit verstanden, dass ich mich dann immer weiter vorarbeiten konnte und bin halt dann irgendwann zu Bitcoin gekommen.
Jetzt wollte ich gerade fragen, das heißt, du bist eigentlich über die Grundidee, dich selbstständig zu machen, im klassischen Sinne des Wortes, also du wolltest wirklich selbst und unabhängig sein, bist dann zum Thema Finanzen gekommen und dann zum Thema Bitcoin. Ja. Das alles aber schon Jahre, bevor du es noch durchgezogen hast.
Ja, genau. Es dauert halt. Genau.
Und hat sich dann deine Einstellung, was Bitcoin betrifft, in den letzten 2-3 Jahren irgendwas verändert? Hast du da dazugelernt oder hast du gesagt, okay, auch Dinge, die dir nicht so gefallen?
Also die Einstellung durch Bitcoin, nachdem ich Bitcoin entdeckt habe, hat sich schon sehr grundlegend verändert. Ja. Ich habe halt dadurch mal die österreichische Schule kennengelernt, die auch dann Vertreter waren wir da schon auch vorher bekannt und deren Büchern habe ich auch gelesen, aber dass das wirklich so ein Teil sein könnte von Bitcoin, wurde mir dann halt auch erst bewusst. Und dann hat sich schon die Einstellung geändert, indem ich eigentlich so draufgekommen bin, dass der Motivator und der Grund, warum man eigentlich was tut, meistens die Ideen von anderen sind. Also so aus sich kreativ herausgeschöpft, hat man ja oft nicht so viele Ideen. Mhm. Ich würde mal sagen, so 98% von den Dingen, die ich denke, die gab es schon mal. Ich glaube 99%, die gab es schon mal, die kommen nicht aus mir heraus, okay. Sondern das sind ja Ideen von anderen. Und indem ich mal verstanden habe, dass Bitcoin, die Idee von Bitcoin und deren Ideen dann auch verstanden habe und mir die dann auch zu eigen gemacht habe und das dann auch meine Einstellung waren, also ich habe meine Einstellung dann auch komplett geändert, hat sich dann schon sehr viel geändert.
Aber
bei
welche
mir.
Ideen sind das zum Beispiel?
Dass schon allein mal das alles, was man formuliert als wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, ja, wir haben ja den Generationenvertrag unterschrieben. Also alles, was mit dem Pronomen, also mit dem Possessivpronomen wir anfängt, also dass ich da schon sehr sensibel geworden bin und mir überlege, wie kannten denn wir handeln? Wie kannten denn Österreich handeln, in Deutschland handeln? Dass das ist unmöglich.
Sagt,
ist.
Wenn man sagt, Deutschland ist Weltmeister und man sagt, wir sind Weltmeister oder wir sind Papst.
Wir sind Papst.
Der Klassiker. Ja, da ist es jedem aufgefallen, wie bizarr das ist, ja.
Da ist es jedem aufgefallen. Aber ich habe mich da auch früher oft leiten lassen, wenn wir zum Beispiel auch gesagt haben, ja, wir haben ja die Kolonien in Afrika unterdrückt. Mhm. Und dann ist es dann schon so ein Schritt,
im negativen Sinne auch.
Und da habe ich mir schon immer früher gedacht, ja, stimmt, das ist ja alles furchtbar, was wir gemacht haben, was ich ja auch gemacht habe. Aber wenn man sich mal hinterfragt, also ich persönlich habe es ja eigentlich nicht gemacht. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ich übernehme die Verantwortung für meine Handlungen und schaue, dass ich das auch richtig mit meinem Wertekompass da vereinbare. Aber dass ich mich durch ein Wir mit reinziehen lasse und dann halt vielleicht auch Dinge mache, die ich gar nicht möchte oder die auch nicht meinem Wertekompass entsprechen, das ist halt was anderes. Und ich bin da, glaube ich, schon nochmal unabhängiger geworden. Und das ist auch etwas, was vielleicht nicht immer positiv ist, weil man sondert sich ja dann in gewisser Weise ein bisschen ab.
Das wollte ich gerade fragen, also bei Bitcoin ist es ja so ein Thema, da merkt man das dann auch, wenn du quasi anfängst über Bitcoin zu reden und das ist bei Leuten, die sich für das Thema nicht interessieren, dann kommt es ja oft negativ oder kommt oft nervig an. Also wenn du lässt jetzt immer mehr durchscheinen, dass du dich da noch viel intensiver beschäftigt hast, auch mit den Perspektiven von den Austrians etc., wie kommt das quasi an bei deinen Freunden, Familie und so?
Also das ist schon immer etwas kritisch und libertär eingestellt war, das ist schon so, das hatte ich schon länger, also dass ich mir öfter gefragt habe, warum muss dann der Staat die Straßen bauen, warum kann das kein Privatunternehmen?
Bist direkt so eine Straßenfrage, ja.
Ja, also das hatte ich schon vorher so ein bisschen, aber das in dem Ausmaß und dass man dann wirklich an allem, was halt vom Staat kommt nichts Gutes kommt. Das wird auch nicht immer positiv. Also, wahrscheinlich geht es da vielen so, aber es wird halt so nicht immer positiv gesehen, sondern schon als etwas, als immer einer, der halt immer aufzeigt, immer einer, der sagt, ja, der Kaiser ist doch nackt. Und das ist etwas, was einfach nicht gern gesehen wird. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass, also manchmal nicht gern gesehen wird, das Wichtige ist halt herauszufinden, okay, ist es jetzt ein Umfeld, muss ich jetzt bei der Familienfeier sagen, dass Steuern Raub sind oder, oder kann ich da halt einfach sagen, ist ja einfach schön, wenn wir alle zusammensitzen, muss ja nicht alles durchdiskutiert werden und ja.
Hast du schon mal bei der Familienfeier gesagt, dass Steuern Raub sind?
Habe ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe tatsächlich schon andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel, dass es nicht so schlecht ist, dass die Regierung in Österreich so lange zu dir braucht, um sich zu bilden, weil ja, funktioniert ja trotzdem noch sehr viel und ist ganz gut, auch ohne Regierung. Und das ist dann schon eine ewige Diskussion, glaube ich, die da jetzt keinen irgendwie was bringt. Und
man kann natürlich das Ganze auch positiv framen und dann sagen, ja, aber offenbar sind die Beamten so effizient und so gut, dass wir die Politiker gar nicht brauchen. Die machen, die Verwaltung macht das schon.
Gute Idee. Vielleicht also, beim nächsten Mal. Ja.
Also was ich damit meine ist ich finde das total interessant. Man kommt ja dann doch oft, also irgendwo hat jeder, ne, nehmen wir das Krisenhandbuch, ne, da sind so viele verschiedene Dinge drinnen, über die sich die Leute Gedanken machen können. Irgendwo haben ja inzwischen jeder sich schon Gedanken gemacht darüber, ja, wie geht es weiter einerseits, ja, mit dem Job, mit dem Finanzsystem, aber auch mit dem politischen System. Gerade Corona hat natürlich wahnsinnig viele, viele Fragezeichen aufgeworfen, sage ich jetzt mal gelinde gesagt. Ja. Und dann kommen solche Dinge, wie du auch gerade erwähnt hast, dass jetzt plötzlich da die Panzer gebaut werden und plötzlich wird aufgerüstet und Rearm Europe und Schweizer Messer in der Hosentasche. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass der Trend eigentlich in allen Bereichen in die falsche Richtung läuft. Das heißt, dass immer mehr Menschen auch auf der Suche sind nach, sag mal, Antworten außerhalb des Rahmens, den sie vielleicht vor 5 Jahren als normal erachtet haben. So würde ich es ausdrücken. Und das wirst du wahrscheinlich dann auch merken, wenn du ein Krisenbuch schreibst, wenn du Bitcoin-Artikel schreibst und auch wenn du mit den Leuten redest. Vielleicht auch nicht.
Ja. Ob sich da jetzt was generell geändert hat?
Ja.
Das stimmt schon. Also ich glaube, bei manchen Leuten, das braucht halt einfach ein bisschen länger oder kommt vielleicht erst sehr, sehr spät. Aber dass sich generell was geändert hat, das merkt man schon. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man so unterscheiden kann zwischen, okay, was kann ich nicht ändern? Also Akzeptanz und das lasse ich so nebenbei laufen und ich habe halt mein Leben und das ist gut. Und sich auf das zu konzentrieren, was man halt wirklich ändern kann. Und was wir halt als Familie ändern können, ist halt sagen, okay, man kann ja vielleicht sich unabhängig machen von dem Staat, in dem man gerade wohnt. Mhm. Also dass man sagt, okay, ich könnte ja noch woanders hinziehen. Also vielleicht keinen großen Schuldenberg anhäufen, keine Immobilie kaufen und die Arbeit auch Schritt für Schritt so ein bisschen unabhängiger machen vom Ort. Das kann sein, dass man vielleicht eine Arbeit sucht, die per Homeoffice erledigt werden kann, dass man vielleicht auch selbstständig wird. Das ist halt ein Prozess, also das hat bei mir jetzt auch nicht, das habe ich mir auch nicht vorgenommen und kam es halt in einem Jahr, sondern das ist halt etwas, was man wirklich so stückweit macht. Sich mal überlegt, vielleicht kann ich jetzt meine Kinder auch ein bisschen mehr Englisch beibringen, auch neben der Schule, dass die vielleicht da auch ein bisschen international aufgestellt sind und in anderen Schulen gehen können.
Am Ende des Tages fängt ja tatsächlich mit im Kopf an. Also es fängt ja an damit, dass man sich Gedanken macht und dann, wenn man darüber nachdenkt, was es für Probleme oder Herausforderungen geben könnte, dann fängt man an, darüber nachzudenken, sein Verhalten zu verändern. Also ich glaube, das Prozess, das du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Viele, die zum ersten Mal sich mit dem Geldsystem oder sonstigen krisenbehafteten Dingen beschäftigen, die glauben, dann mache ich das zum Beispiel, dann kaufe ich Bitcoin, alles ist gut. Ja, aber das ist es ja nicht. Bitcoin ist ein Teil des Prozesses, aber es ist aber sozusagen die Loslösung von dem, wie du jetzt gesagt hast, keine Ahnung, dem Staat, der Umgebung, aber auch dem Arbeitgeber. Das ist ja ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht.
Nee, also das braucht sehr viel Zeit. Also den größten Teil denke ich halt, dass es die Arbeit ist. Also dass man das mal schafft, das braucht man wirklich am längsten. Das andere ist natürlich, dass man Dinge vermeidet, Fehler vermeidet. Also jetzt eine große Immobilie kaufen, die man halt noch 20 Jahre abbezahlen muss. Und dann gibt es halt so die kleinen Baustellen, die ich halt jetzt auch noch habe, wo ich mir denke, okay, was ist denn eine gute Schule? Was macht die denn aus? Was geht es auch dass man das Ganze zu Hause macht, ohne Lehrer, also als Homeschooling-Projekt. Ist es realistisch? Kann ich das überhaupt aushalten und vertreten? Auch von der Familie, wenn halt einmal die Oma fragt, ne, was hat, kann er denn noch immer nicht rechtschreiben oder so weiter. Ne? Also es ist auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck dann halt auch da. Aber dass man dann halt wirklich Schritt für Schritt macht, was passt denn zu uns? Und das ist bei jedem was anderes. Ne?
Und da sind wir dann halt auch wieder bei dieser, da bist du natürlich als Google, Ex-Googlerin prädestiniert dafür, bei dieser technologischen Beschleunigung. Also wenn du sagst Homeschooling, der erste Gedanke ist, ja okay, aber will ich das wirklich? Nee, nicht ja. Jetzt, also will ich da wirklich mich um das kümmern sozusagen? Der zweite Gedanke ist, naja, vielleicht noch nicht für unsere Kinder, aber für die Kinder der nächsten Generation wird es da schon AI-Hilfsmittel geben, die wahrscheinlich besser sind als jeder also zumindest inhaltlich besser. Ich tue mir ein bisschen schwer bei der Vorstellung, dass man quasi diese Gefühlsebene, die ja schon auch wichtig ist bei Menschen und bei Kindern, dass man die abholt. Aber da gibt es Hilfsmittel. Generell ist ja diese ganze, das souveräne Leben, das Sovereign Individual, ne, das ist ja auch ein Buch, das immer wieder vorkommt. Hast du es gelesen?
Ja, ich habe es gelesen.
Das denke ich mir.
Ja.
Und ich meine, die Grundidee von der Sovereign Individual, das wirklich oft vorkommt hier im Podcast, ist ja die, dass die Digitalisierung das Leben für das Individuum und die Familie wieder vereinfacht. Und das war, aber das ist ja alles Teil dessen. Das heißt, du konntest wahrscheinlich vor 15 Jahren noch gar nicht so unabhängig arbeiten. Ich konnte vor 15 Jahren noch nicht so unabhängig arbeiten wie heute. Heute ist es möglich. Das heißt, die technische Entwicklung muss ja erstmal, Bitcoin ist ja Teil. Bitcoin ist doch die Essenz von technologischer Deflation quasi. Das ist, du profitierst direkt von der technologischen Deflation, während du dich dieser Fiat-Inflation entziehst. Das ist Bitcoin. Und diese ganzen anderen Dinge, AI, Computer, YouTube, was auch immer, Podcasting, Website, Bücher schreiben hat es ja früher schon gegeben. All das sind ja quasi Federn im selben Fächer sozusagen.
Absolut, du hast recht. Also wir haben ja auch nicht unter Anführungszeichen nur die Bücher, wir haben ja auch ein sehr großes Online-Portal, das stark gefunden wird rund um alle Dinge, die man halt zum Haushalt und auch zu Rezepten und dergleichen halt braucht. Also wie man halt nachhaltig lebt, gibt es da ganz sehr viele Tipps da drinnen. Und das ist halt das Ding, also wenn jetzt nur die Bücher alleine, das wäre halt jetzt auch zu wenig digital, würde ich jetzt auch niemanden jetzt mehr so richtig empfehlen, nur Bücher zu schreiben, der halt nicht vorher sich schon eine starke Präsenz aufgebaut hat, online oder halt auf anderen Wegen. Das denke ich auch, also das fand ich jetzt einen guten Gedanken, dass es eigentlich jetzt erst wirklich gut funktioniert, diese Ortsunabhängigkeit.
Und du musst ja ein Buch, du kannst ja nicht ein Buch, du kannst ja nicht eine Website machen über Stromausfall, das geht ja nicht.
Ja.
Also du musst schon sagen, ja. kauf dir das Buch und eine Taschenlampe, damit du das auch lesen kannst, wenn der Strom ausgefallen ist. Und mein Gedanke jetzt bei dem, wenn ich dich so beobachte, ist, dass du über diesen inhaltlichen Schritt, du hast über Finanzen und Bitcoin Gedanken gemacht und offenbar ist das der logische Schritt jetzt, das nochmal zu erweitern und zu sagen, naja, wir machen uns aber Gedanken über Hausmittel und Krisen und was macht man im Garten und keine Ahnung, wohin wandert man aus, ja, wobei das ist ja auch so ein da gibt es auch keine klaren Antworten, glaube ich, weil Probleme hast du ja auch überall.
Genau. Es ist schon ein Thema, dass man sagt, okay, man macht sich unabhängig. Ich habe mir jetzt doch gestern gedacht, wie schön eigentlich Wien ist im Frühling. Man kann da jetzt durch den Park durchgehen.
Kommt man im November.
Also, ja, ich weiß es. Ja, also wie wunderschön die Stadt ist. Und es macht einfach noch schöner, dass man jederzeit dort wohnen könnte, aber auch wieder woanders hinziehen könnte. Also ich finde, diese Freiheit macht alles irgendwie noch ein bisschen attraktiver. Und das Ding ist halt, dass man auch nicht unbedingt ein Land sucht, bei dem man dann bis zur Rente oder noch drüber hinaus bleibt, sondern dass man halt sich vorstellen könnte, da eine Zeit lang zu wohnen oder eben halt auch so einen Rückzugsort findet, wenn man zum Beispiel denkt, dass die Politik irgendwo in dem eigenen Land nicht mehr die richtige Richtung einschlägt, dass man sagt, okay, ich kann ja dorthin gehen auch. Ich kenne die Immobilienpreise, ich weiß, da gibt es eine deutsche Schule oder eine österreichische oder eine englische Schule. Und das ist auch eine Möglichkeit. Und man findet sich ja auch zurecht. Also wir sind in so einem kleinen bayerischen Dorf jetzt und auch dort haben wir sehr viele Nachbarn jetzt, mit denen wir was machen können. Und also man findet überall und jederzeit nette Leute auch und hat seinen, das ist halt auch ein wichtiges Teil des Buches, dass man auch als Krisen Altersvorsorge sein Netzwerk ausbaut und nicht nur zu Freunden und Familie, sondern vielleicht auch rundherum die Nachbarn, weil dann gibt es vielleicht einen, der das Auto reparieren kann, der andere kann halt Pflanzen bestimmen und weiß, welche kann man essen, welche nicht. Also dass man halt da ein Netzwerk hat, auch ein Wissen, und das ist oft so viel mehr wert und das kann auch keine Krise wegnehmen.
Widerspricht das nicht ein bisschen, also was du beschrieben hast vorher, gefällt mir sehr gut. Das ist das, was wenn der Rahim sagt, die Mehrflaggentheorie quasi, dass man sich verschiedene Standorte aufbaut, aber auch einfach diese als Person und als Unternehmen, aber auch als Familie eigentlich, weil das ja die größte Herausforderung ist, Mobilität und Flexibilität zeigt. Und dass man das auch für sich selbst bereits unter Beweis stellt. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber das widerspricht ein bisschen dem Aufbau eines Netzwerks im Sinne von, ich weiß, wo der Huberbauer seinen Most herholt. Also das sind zwei, natürlich geht das, aber gleichzeitig denke ich mir, du kannst jetzt nicht dasselbe Netzwerk an 6 verschiedenen Orten haben, das geht nicht.
Es dauert länger, aber es geht schon. Also meiner Erfahrung nach, ich bin ja schon wirklich oft umgezogen, meiner Erfahrung nach dauert es so 2-3 Jahre. Ja, es ist jetzt nicht sofort, es dauert, aber... Ja, vor allem, wenn man Kinder hat, also dann geht es noch schneller. Dann hat man
im Netzwerk, ja, weil die Kinder sind quasi kleine Nodes, die sich schneller verbinden mit anderen Nodes. Ja?
Genau, dann, also das funktioniert richtig gut. Und dann passt halt die eine mal auf die eine Tochter auf oder man nimmt halt den Sohn von jemand anderen für ein paar Stunden. Also das wird schon wirklich schnell aufgebaut, finde ich wirklich.
Aber das Leben im bayerischen Dorf ist jetzt wahrscheinlich nicht so furchtbar, oder?
Nee. Ja, schön.
Eben, also wie kann man das sozusagen, dass die Gedanken, dass eigentlich das eigentlich im Alltag alles passt, damit vereinbaren, dass man da gleichzeitig der Meinung ist, dass irgendwie das alles vor die Hunde geht.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io.
Weil das frage ich mich selber manchmal. So wie du sagst auch, ja? Jetzt, ja, ja. Das Wetter wieder schön ist, denke ich mir eigentlich alles cool.
Ja, eben. Ja, ich merke es schon. Also mein größtes Thema ist halt Sicherheit, Geld an der Inflation. Also da mache ich mir schon so Sorgen, weil immer alles teurer wird. Also im bayerischen Dorf, da ist natürlich nahe München die Miete auch immer nicht so günstig. Das ist schon etwas, was rankommt. Dann, man merkt halt in mehr Ecken, dass man halt das Geld, das man für die Steuern halt zahlt, dass das nicht so zurückkommt. Also dass es dann nicht etwas ist, wovon man dann auch profitieren kann, sondern als klassisches Beispiel, wir haben zum Beispiel keinen Hortplatz bekommen, weil es keine Hortplätze gibt in unseren bayerischen kleinen Dorf da.
Ja, aber Hand aufs Herz, und das ist ja in Südamerika oder in Asien auch nicht anders. Es ist ja nicht so, dass du dann was für deine Steuern bekommst. Ja. Oder ist es einfach nur, weil man dort dann keine zahlt?
Ja, ich glaube, darum ist es ja das Ding, dass man sagt, okay, man ketzt sich dort auch nicht fest und kauft da auch keine Immobilie und sagt, okay, man kann ja auch wieder weg. Ich glaube, die Akzeptanz, das ist ganz was Wichtiges. Also das muss ich selber auch für mich mehr üben. Aber dass man halt sagt, okay, ich kann das nicht ändern. Das sind halt Leute, die, ja, die das jetzt unter Zwang mein Geld nehmen können und offensichtlich damit auch durchkommen. Und dann muss ich das akzeptieren, ja.
Weißt du, wie man in so Sowjetzeit in Osteuropa gesagt hat?
Wie denn?
Wer den Staat nicht bestiehlt, bestiehlt seine Familie.
Das musste man eh erklären.
Naja, wenn du quasi nicht das Geld abgezweigt, hinterzogen, was auch immer hast, und dann nicht versucht hast, überall deinen eigenen Vorteil gegenüber dem Staat zu bekommen, dann kostet das deine Familie. Also da hat man quasi von Anfang an, das, was du gesagt hast, Steuern sind Raub, aber in einem viel größeren Rahmen hat man genau gewusst, jeder Cent, der quasi an den Apparat geht, ist einfach weg. Ja, und bei uns herrscht halt, und das nicht zu Unrecht, herrscht natürlich ein gewisses Vertrauen, dass das Geld zumindest noch bis zu einem gewissen Grad vernünftig investiert wird. Also gerade wenn man es vergleicht, in Deutschland wird ja jetzt viel über Infrastruktur geredet. In Österreich zum Beispiel waren die Infrastrukturinvestitionen vergleichsweise hoch und ich glaube, das merkt man auch. Also die Infrastruktur ist in Österreich noch besser als in Deutschland. Jetzt war ich gerade vor kurzem in der Schweiz, braucht man nicht diskutieren. Ne? Also Schweiz macht das alles viel besser. Wenn du dann wieder mit den Schweizern redest, wenn die dir sagen, na, aber da ist furchtbar und da ist ganz furchtbar und im Grunde steht der Kommunismus vor der Tür, aber dort ist der Einfluss des Einzelnen auf die Politik noch viel größer als in Deutschland oder in Österreich.
Ja, ist auch eine sehr gute Lösung und auch ein attraktives Auswanderungsland. Die Schweiz.
Ja, der Rahim ist ja dort.
Ja.
Berichtet er da in seinem Skolarium, wie toll die Schweiz ist?
Ich glaube jetzt nicht mehr als bei deinem Podcast. Also ja. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Ja, ich würde halt eher so Südtirol bevorzugen, weil es ein bisschen so sonniger ist. Aber man weiß es halt nicht, ne? Also wie sich was entwickelt und dergleichen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, dass man sagt, okay, man ist offen.
Also eigentlich ist es im Kern das, was du jetzt schon ein paar Mal angemerkt hast, ist eigentlich so die Unabhängigkeit zu wahren, indem man nicht allzu langfristige finanzielle Verpflichtungen eingeht, was du gemeint hast, Immobilienkredit, sich also quasi wirklich verheiratet mit dem Ort. Man kann zwar dort bleiben, muss aber nicht. Ist das der Sukkus?
Ja, obwohl es natürlich auch Nachteile hat. Ne? Das ist halt alles ist ein Trade-off. Was ich auch gelernt habe durch die österreichische Schule, hat natürlich auch Nachteile. Also es war natürlich vor 15 Jahren oder so, oder vor 10 Jahren noch, habe ich mal gedacht, wäre eigentlich schön, ne? So ein Haus, so ein Kamin und da liegt so ein Hund davor und die Kinder spielen da rum und so. Es ist schon was Schönes, ne? Dass man halt der Gedanke, dass man was aufbaut und was einen Wert hat, den man dann halt auch weitergibt und die Kinder das dann halt auch gut finden. Aber dann ist es halt Bitcoin. Dann hat man halt was Digitales, was sie auch mitnehmen können, was sie auch teilen können.
Aber der Schritt von ich kaufe mir ein Haus mit Kamin zu Magic Internet. ich meine, wir sind alle gegangen und ich finde es wunderbar, dass das möglich ist, aber da muss man mental erst mal drüber kommen und dann auch für sich so intensiv verstanden haben, dass man das auch bereit ist zu machen. Dass man quasi, ich tausche diese Vision Brick and Mortar und habe eine Nummer auf einem Screen stattdessen.
Ich denke, dass das Geheimnis das Loslassen ist. Also nicht unbedingt das Tauschen, sondern das Loslassen können. Und das muss man ja oft im Leben lernen, loszulassen. Ein Traum, ein Ziel, das man sich gesetzt hat. Und dass man das loslässt und dann entsteht dann etwas Neues.
Da muss man vielleicht aber auch Bitcoin ein bisschen loslassen. Also was ich damit meine, ist, dass du, ich weiß nicht, was du meinst. Also dass man quasi... Es ist aber auch, also diese Fixierung dann drauf, ich muss mehr stacken und so. Ich meine, ich habe hier ja für dich mitgebracht, ja, von Satoshi's Brother. Normalerweise kommt es am Schluss, aber jetzt gebe ich dir gleich dein T-Shirt. Just Stacking Sats.
Total schön.
Ist cool, oder?
Wirklich
gut. Kann man im Online-Shop kaufen, natürlich mit dem Code, was Bitcoin bringt, günstiger. Also jetzt lass es hier jetzt noch liegen, aber das bekommst du nachher. Auch das ist ja irgendwo eine persönliche Verpflichtung, der man sich irgendwie oft hingibt. Also diese Fixierung darauf, auch das muss man wahrscheinlich irgendwann loslassen.
Ja, ich versuche mich auch immer mit den Gedanken anzufreunden, dass ich, was würde ich denn machen, wenn Bitcoin überhaupt nichts mehr wert sind?
Wenn das ganze Geld weg ist.
Wenn es alles weg ist.
Ja, ist auch wurscht.
Ja, das ist natürlich eine... Es ist schwer für mich, das auszusprechen, weil ich da selber noch dran arbeite, aber es müsste eigentlich wurscht sein, ja. Wenn man sagt, okay, man hat ja wirklich die Bitcoin-Community auch kennengelernt, die super ist. Man ist zu einem tollen Podcast eingeladen worden von dir jetzt, hat ganz viele inspirierende Menschen kennengelernt. Man hat was, man weiß was, man hat sich beschäftigt mit der Technik. Man weiß, was Gold ist. Ich habe vorher auch Gold nicht so richtig verstanden.
Und jetzt kriegst du einen Dukaten als Kette.
Ja, ja, von meiner Oma. Ja.
Aber das ist doch interessant, weil ich habe das auch schon oft gesagt und ich finde es wirklich wunderbar. Und das sehe ich auf den Konferenzen, das sehe ich durch den Podcast, das sehe ich, egal wo ich hinfahre. Bitcoin ist ein soziales Netzwerk und verbindet uns mit anderen Menschen. Das, was du auch gerade gesagt hast. Sehen wir es mal so. Ich habe vorher gesagt, ich bin skeptisch, weil wie baut man sich sein soziales Netzwerk anderswo auf, wenn man ein Wildfremder ist? Aber ohne Bitcoin ist es erst schwierig. Aber mit Bitcoin weiß ich zumindest, wo ich beginne. Und da habe ich Leute, egal ob ich jetzt in Patagonien bin oder in Island, ich habe Leute, wo ich genau weiß, wie die ticken. Das heißt, ich habe schon mal einen Anfang. Es gibt Apps dafür. Also Bitcoin verbindet dich ja mit den Menschen. Das ist das eine. Und dann das zweite ist ja auch, quasi ich sag mal so, fast alle werden in ihrer Reise Geld verloren haben, weil sie falsch investiert haben, weil sie irgendwelche Shitcoins gekauft haben, haben wir alle gemacht, ja. Und es ist eine gewisse Befreiung, wenn du das Geld ist weg und dann kommst du drauf, ist egal, ich habe es eh nicht gebraucht, weil diese Fixierung auf das Geld ist ja auch etwas, das eigentlich Bitcoin lösen sollte. Weil das ist ja eigentlich was, eigentlich ist das ein Fiat-Verhalten. Dieses Fixierung auf mehr, mehr, mehr.
Ja, ich weiß, es ist ein weiter Weg und ich bin da jetzt auch noch nicht ganz angelangt, aber es ist schon in die Richtung, dass man sich mal überlegt, okay, was wäre denn, wenn es weg ist? Also das ist vielleicht eine ganz gute Übung, dass man sich dann auch überlegt, wie kann man das loslassen, sonst noch eben Dinge aufschreiben, die man kann, wo man weiß, man könnte dann trotzdem immer noch Geld verdienen. Dass es halt nicht die Fixierung ist an die Euronoten und an die, wie viele Satoshis man hat, sondern was kann man denn wirklich? Worin ist man gut? Auch vielleicht neben der Arbeit, was man sonst noch leisten kann. Wofür würde mir denn jemand Geld geben? Mhm. Also, dass man sich immer wieder in Erinnerung ruft, ich kann etwas so gut, dass man immer jemand was dafür bezahlen würde.
Dass man quasi gar nicht auf das angewiesen ist, was man in der Vergangenheit gespart hat, sondern sich selbstbewusst bewusst darüber ist, dass man in Zukunft auch wieder Geld machen kann oder Dienstleistungen tauschen kann als Teil. Ich komme drauf, A, ich brauche eigentlich gar nicht so viel und B, ich kann eigentlich mehr, als ich dachte. Und das wiederum bringt einen dazu, ruhig zu schlafen.
Ja.
Das war jetzt übrigens... Jetzt mal auch zurück, wir machen hier Gedankenexperimente. Wir sagen niemandem, er soll seine Box ins Meer werfen. Ja? Also man darf ruhig auch weiterhin stacken, so ist es nicht. Es geht nur um die Frage, dass man sich nicht darauf quasi kapriziert, dass man nicht seinen gesamten Lebensinhalt daraus schöpft. Weil am Ende des Tages, selbst wenn alles wunderbar läuft mit Bitcoin, muss ich ja mit dem Kapital auch irgendwas machen oder mein Leben irgendwie führen. Und das kann nicht daraus bestehen, digitale Münzen zu sammeln. Also, glaube ich jetzt mal. Ich möchte jetzt nicht zu nahe treten. Ja? Aber ich glaube, dass wir diese reine Fixierung auf den Kontostand, das führt dann in diese Gier hinein, diesen Dubai-Scheiß, ja? Wenn ich mal so nennen darf. Ich habe letztens mal wieder so eine Doku gesehen über Krypto-Scammer in Dubai. Ich glaube, keine 10 Pferde bekomme ich immer nach Dubai. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber mir ist noch was anderes eingefallen, was ich mir jetzt aber vergessen habe. Das ist super. Genau, wegen der Immobilie. Reden wir über die Immobilie. Weil du hast das jetzt schon einmal durchblicken lassen. Du bist keine Immobilieninvestorin oder Besitzerin.
Genau.
Ich habe ein Video gesehen und da hat jemand was Interessantes erklärt. Der hat gesagt, bei Immobilien arbeiten die Menschen anders als bei allen anderen Dingen. Und zwar, weil wir aus Immobilie quasi ein Investitionsgut gemacht haben. Und zwar Die meisten Menschen, wenn sie ein Auto kaufen, schauen, dass sie ein günstig oder dass sie eines kaufen, das sie günstiger ist als das Maximum, was sie ausgeben könnten. Dasselbe gilt natürlich im Supermarkt und beim Quantkauf, was auch immer. Bei der Immobilie machen sie das Gegenteil. Bei der Immobilie überlegen sie, was ist das absolute Maximum, das ich ausgeben kann. Weil sie es eben als Investment betrachten und dabei wahrscheinlich zum Teil recht haben. Es kann ein Investment sein, aber es ist meistens nicht gut geplant und es wird vor allem auch nicht beachtet, dass die Immobilie immer auch ein Konsumgut ist, dass ich quasi dieses Haus, diese Wohnung konsumiere für meine Wohnung. Und dann belächelt man quasi die, die quasi die Miete zahlen, weil ich besitze ja mein Haus, bla bla bla. Und ich verstehe das auch. Natürlich, toll, wenn du ein abgezahltes Haus hast, bin ich neidisch. Ja? Aber gleichzeitig bin ich zum Beispiel auch nicht bereit, mich da jetzt auf 40 Jahre zu verschulden, damit ich irgendwo so ein Ding mit... Oh ja, mit Kamin. Und der Hund ist ja, den Hund kann ich mir ja trotzdem, den will ich ja gar nicht. Der Hund kommt erst, wenn ich alt bin.
Ja. Ja, Immobilie ist schon interessant. Ne? Ich finde, es hält dich auch an einem Start oder irgendwo an einer Lage fest. Und du suchst ja auch nach einer Immobilie in der Nähe von deiner Arbeit und dergleichen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Immobilie, die am besten und am günstigsten ist mit Kaufpreis-Mietverhältnis, sondern das ist halt oft eine Immobilie, die halt oft sehr teuer ist im Vergleich zur Miete in einem ähnlichen Haus oder einer ähnlichen Wohnung. Und sie bindet dich halt. Ne? Du hast das halt auch immer so im Hintergedanken. Ich hätte, glaube ich, Bitcoin auch nie entdeckt, wenn ich jetzt noch einen 20 Jahre langen Kredit abbezahlen muss. Also ich persönlich hätte das wahrscheinlich nicht geschafft.
Weil du gar nicht den Need gehabt hättest, irgendwo anders dein Geld zu parken.
Ja, genau, weil da wäre alles jetzt für den Kredit draufgegangen. Dann denke ich mir, okay, wenn ich halt in Rente bin, was ja auch immer ein guter Tipp war in den letzten 20 Jahren oder so, dass man die Immobilie hält, bis man halt zur Rente geht und dann halt mietfrei wohnen kann. Das war ja immer so der Klassiker. Ich glaube, durch unser Geldsystem, wo halt Immobilien immer mehr zum Investitionsobjekt gekommen ist, ist es halt passiert, dass wir einfach viel mehr und viel genauer rechnen müssen. Dass es einfach wichtiger ist, dass man guckt, wie viel kann ich denn investieren, um halt wirklich noch in der Rente ein gutes Haus zu haben. Das muss ich auch laufend instand halten, da brauche ich ja auch noch später mal Geld. Oder was ist jetzt mit dieser Wärmepumpe, muss ich die jetzt installieren oder nicht? Da muss ich auch ganz viel Geld nebenbei noch weglegen. Also man muss halt immer mehr überlegen, ob die Immobilie nicht nur einfach für die Rente ist und dann ist man mietfrei, sondern es ist wirklich auch so ein Objekt, wo man halt auch ganz viel rein investieren muss und Geld noch weiterhin sparen muss und jetzt nicht einfach nur laufen lassen kann, das Ganze.
Eigentum kann auch belasten.
Ja, total.
Verpflichtet auch quasi.
Ja, und es ist halt immobil, wie es halt auch schon sagt. Also man kann es halt nicht schnell verkaufen, wenn gerade eine Krise ist. Man sieht ja auch jetzt gerade, dass es einfach schwieriger ist, teure Wohnungen auch in Wien zu verkaufen. Die Ausschreibungsdauer dauert länger als sonst. Und es ist halt einfach nicht so flüssig, man kann es halt nicht so mitnehmen.
Ja, gar nicht.
Nee.
Aber das konntest, also da kann Bitcoin gar nichts schlagen. Also ja. Außer deine Goldmünze, die du um den Hals hängst. Und wenn du mitnehmen willst, darfst du sie nicht so offen tragen. Sonst, ich denke halt immer an die Flüchtlinge aus der Ukraine. Ja, da ist das irgendwie ganz klar aufgefallen. Ja, was kannst du mitnehmen? Ja, die Immobilie, du kannst ja im Kriegsfall ist ja die Immobilie nicht nur immobil, sie ist ja auch wertlos.
Ja.
Wenn du flüchten musst von einem Ort, weil der Krieg vor der Tür steht, dann will ja auch keiner selbst in einem liquiden Markt eine Immobilie kaufen. So. Ja, das dann nachher vielleicht. Ja.
Ja. Und das Grundbuch, das ist auch in einem Ledger beim Staat, bei der Regierung. Also da ist man auch abhängig, dass es auch richtig gut geführt wird, dass es nach dem Krieg auch noch wirklich noch alles dasteht, wie es vorher dagestanden ist. Also die Frage ist halt, gehört es dann auch mir überhaupt das Grundstück? Also es ist nicht nur das Gebäude, sondern halt auch...
Gut, es gibt ja auch die Perspektive, dass man sagt, in Wahrheit mietest du auch eine Eigentumsimmobilie nur vom Staat. Mhm. Halt oft im Bestfall über ein paar Jahrhunderte,
ja.
Aber man weiß es nicht.
Ja.
Also und das Grundbuch, ja, da steht dann drinnen, okay, gehört der Eva, ja, wunderbar. Aber das kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn sie in Brüssel an ihrem Vermögensregister arbeiten, um dann nachzuschauen, wo was zu holen ist.
Ja.
Gut, also haben wir jetzt die Immobilie abgefrühstückt. Ja. Aber das muss doch zum Beispiel im bayerischen Dorf auch nicht gut ankommen, diese Einstellung, oder? Weil die haben sicher alle ihre Eigentumshäuser dort.
Ja, die Alteingesessenen haben alle ihre Eigentumshäuser dort. Die haben sie geerbt. Es gibt aber auch viele Zugezogene, weil München ist einfach super teuer. Und wenn du ein bisschen was Größeres haben willst, weil du mehr Kinder hast, dann ziehen halt viele aufs Land und die mieten dann auch viel. Und das ist ja wirklich in Deutschland so, der Mietmarkt für Häuser, der ist gegeben, der ist relativ klein, aber der ist gegeben und du kriegst halt wirklich Top-Immobilien gemietet, weil der Vermietungs- oder Immobilienstandard in Deutschland ist ähnlich wie in Österreich halt sehr, sehr hoch und da wird halt geguckt, dass wirklich alles genau läuft und alles super passt. Also von dem her gibt es schon viele, die auch mieten jetzt und auch Häuser mieten dort.
Gut, das ist natürlich in Deutschland, in Österreich ist die Mietquote generell extrem hoch. Was unter anderem damit zu tun hat, dass die Menschen eine harte Währung zum Sparen hatten. In Spanien, Italien, Portugal ist der Mietstand extrem niedrig, praktisch nicht vorhanden. Es gibt praktisch keinen Mietmarkt. Warum? Weil die Menschen hatten gar nichts, worin sie investieren können, außer Immobilien. Und deswegen hat man dort sehr früh, ich nehme einen Kredit auf und kaufe eine Immobilie, weil dann habe ich zumindest da was drinnen. Was wiederum dazu führt, dass dann in den offiziellen Statistiken der Italiener ein höheres Vermögen hat als der Deutsche.
Ja, was natürlich für den Deutschen und Österreich jetzt ganz schlimm ist, wenn die Inflation dann so hoch ist. Wenn sie da auch nicht mehr sparen können in ihren Sparbüchern, trifft es die dann doppelt so hart. Ne?
Ich sage mal so, wo ich schon verstehe, warum Immobilien Sinn machen, ist in der Praxis. Du bist sehr analytisch, voll committed, lernst Austrian Economics, hast dich da voll reingesteigert und machst das quasi als Hauptjob, dein quasi Family Office. Ja? Wenn man ein ganz normales, unter Anführungszeichen, Leben führt und jetzt nicht sich so intensiv hineinsteigert, ja? Und dann die Wahl hat zwischen ich spare in einer Immobilie oder ich spare in einem ETF, dann ist es in der Praxis meistens so, dass wenn du diesen Immobiliensparplan machst, also du musst den Kredit abbezahlen, in der Praxis bedeutet das, bevor du das einstellst, sparst du überall sonst und schaust, wo das Geld überall sonst abgezweigt werden kann. Beim ETF ist es anders. Beim ETF ist die Versuchung und die Gefahr extrem groß, dass du sagst, naja gut, dann sparen wir halt diesen Monat ein bisschen weniger. Und dann wird es immer weniger und dann ist der ganz langfristige Plan für die Fische, weil du bei Pensionsantritt draufkommst, es hat eigentlich nicht funktioniert. Und das glaube ich schon, dass das quasi für viele Menschen in der langfristigen Praxis dann eigentlich sogar die bessere Variante ist. Aber es kann auch mit der Immobilie massiv schief gehen, so ist es nicht.
Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dazu. Also die vermögenden Menschen, die haben alle Immobilien jetzt in Deutschland und in Österreich. Also das sieht man schon, jeder, der so bei den Auswertungen so über 1 Million Euro oder so hat, der ist Immobilienbesitzer. Weil das langfristige Sparen, diese Zeitpräferenz nach hinten schieben und sagen, okay, jetzt habe ich einen ETF-Sparplan, den lasse ich halt 10, 15 Jahre laufen. Oder Bitcoin, das kaufe ich halt jetzt nicht und trade und verkaufe, sondern ich kaufe es und dann lasse ich es 5, 10, 20 Jahre lang liegen. Das haben halt die wenigsten, das stimmt. Die sich halt wirklich damit beschäftigen.
Du konntest es auch nicht.
Ja.
Das sind
ja
unsere Eltern, sind in so einer Welt gar nicht groß. Wir sind in so einer Welt nicht groß geworden. Du kannst Bitcoin und ETFs auf einer realistischen Basis in Deutschland, in Österreich, ist das ein Thema seit 2010, 2012. Mhm. Und da war Bitcoin noch nicht mal. Also, weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre her, dass das überhaupt ernstzunehmend ein Plan sein konnte. Und davor hattest du extrem teure, aktiv gemanagte Fonds, die die Bank dann noch dreimal im Jahr rebalanced hat und am Schluss hast du draufgezahlt.
Ja.
Also es ist nicht so, dass das ein bereits langfristig erprobtes Modell ist. In Amerika schon, auch mit Nachteilen, weil dann haben alle ihr Geld am Aktienmarkt und wenn der Aktienmarkt nicht steigt, dann geht die ganze Wirtschaft in die Knie. Also es hat alles seine Vor- und seine Nachteile,
ja,
außer
was,
Bitcoin.
Bitcoin. Aber was dabei entstanden ist, was ja so spannend macht, also ich habe ja von Bitcoin oder von ETFs, habe ich ja auch dann erst richtig mich beschäftigen können und richtig erfahren halt über die Medien. Sei es jetzt über deinen Podcast, sei es jetzt über YouTube-Channels generell. Also das war ja vorher auch undenkbar.
Finanzfluss. Ja, ja. Wir haben ein Riesengeschäft draus gemacht, dass die Deutschen ETFs entdeckt haben.
Ja. Ja, ja, also das hat sich ja auch entwickelt.
Also du meinst, dass auch die Medien, auch die Informationsseite eigentlich nie da war, ja?
Ja, und dass man sich so schnell informieren konnte. Und jetzt eigentlich, wenn man das möchte, dann ja, mittlerweile ist es schon gesetzt, dass man sagt, okay, man sollte eigentlich in einen ETF-Sparplan. Das machen noch viele nicht, weil es halt auch immer noch eine Überwindung bedeutet. Ja, das kann ich selber machen. Das denken ja auch viele, sie brauchen noch einen Berater. Aber die Information ist da und die ist auch kostenlos. Das ist ja Ja.
Weißt du, warum die Leute es nicht selber machen?
Ja, sag's mir bitte. Ich weiß es nicht genau.
Weil sie die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Und das ist auch das, was die Leute von Bitcoin abhält. Das, einerseits ist diese Selbstverantwortung, diese Selbstständigkeit, diese Unabhängigkeit und diese Souveränität, die Bitcoin mit sich bringt, und zwar noch viel mehr als ETFs. Weil meine Aktien, meine ukrainischen Aktien-ETFs kann ich mir auch in die Haare schmieren, ja?
Ja.
Wenn ich welche hätte. Also ich habe weder ukrainische Aktien-ETFs noch Haare. Aber das heißt, du bist bei einem ETF, ich habe nichts gegen ETFs-Investments, ich bin da eigentlich ein Fan von, aber du bist natürlich nicht so unabhängig wie mit Bitcoin.
Ja.
Aber selbst ETFs sind schon für die meisten Menschen ein Schritt zu viel, weil sie sagen, naja, wenn ich einen Fehler mache, mache ich den Fehler. Wenn ich aber das Geld an die Bank gebe und die macht den Fehler, kann ich zumindest sagen, die Bank hat den Fehler gemacht. Und dafür zahle ich die Gebühr und darüber, das muss man einfach, das muss man wahrhaben. Das ist für Leute wie uns schwer verständlich.
Ich höre den Gedanken jetzt zum ersten Mal, aber ich finde ihn schon schlüssig. Ja? Also müsste man ein bisschen mehr darüber nachdenken und vielleicht auch mehr Angebote in die Richtung geben, wie man auch ja, Verantwortung übernehmen kann und wie das halt auch wie erfüllend das sein kann, wenn man Verantwortung übernimmt.
Ja, wir sind ja groß geworden in einer Welt, in der niemand Verantwortung übernommen hat, sondern wird alles an den Staat zuerst mal eskaliert. Übrigens auch, wie du am Anfang gesagt hast, fand ich auch sehr interessant. Es ist ja nicht nur das Positive, sondern auch das Negative, was quasi an den Staat eskaliert wird. Nicht? Also wir sagen, wir zahlen gerne Steuern. Du kennst ja das Meme. Ich zahle ja gerne Steuern für die Services, die ich bekomme. Ja, ja, aber überleg dir mal, was die Quote wirklich ist. Was ist die 60%, 70% mit der Umsatzsteuer und dem ganzen Wahnsinn? Und das ist das eine. Und das zweite ist, und dann hast du gleichzeitig, das heißt 70% Steuern und dann hast du noch ein schlechtes Gewissen für die Dinge, die vor 300 Jahren passiert sind.
Ja.
Das ist ein toller Deal.
Genau.
Eva, wie glaubst du, oder was sind deine Pläne für die nächsten Wochen und Monate, sowohl was dich persönlich betrifft, als auch was Bitcoin betrifft? Was glaubst du, wird passieren? Wo geht der Bitcoin-Preis hin?
Ui, Preisprognosen sind immer schwierig. Bei dir habe ich beim letzten Podcast den Pius zugehört und der hat ja auch wieder die Power Law mit eingebracht. Das fand ich spannend, da möchte ich mich jetzt mehr beschäftigen damit. Vielleicht ist es ja wirklich eine Art, also no financial advice, sich daran zu nähern und zu sagen, okay, so 2035 werde ich finanziell frei sein, vielleicht.
Das Power Law ist schon wieder ein Fahrplan der Deutschen Bahn.
Okay.
Ja, es ist eine Richtlinie, aber es ist keine Verpflichtung sozusagen. Also irgendwann kommt der Zug, aber die Spannweite ist groß.
Mhm. Ja? Okay. Ja. ja, also das war mal die Bitcoin-Preisprognose. Was ich sonst noch vorhabe, ist, ich versuche jetzt ganz viele verschiedene Eindrücke mal zu sammeln. Ich bin zum Beispiel auch bei dem Blocktrainer-Event im September auch eingeladen und da auch wieder sehr gern präsent auch da auf der Bühne. Und dann versuche ich wirklich sehr viele Eindrücke mal wieder zu bekommen, zu verarbeiten. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Output gemacht, also sehr viel geschrieben, sehr viel Podcast-Folgen, sehr viel gemacht. Das Buch geschrieben, was natürlich auch ein großer Teil war. Und werde auch weiterhin für Smarticula, für die Online-Portale schreiben und mit 1 Million Satoshi versuche ich jetzt mal wirklich alle verschiedenen Eindrücke nochmal zu sammeln und zu überlegen, okay, wie komme ich da wieder ins Machen? Was mache ich da jetzt genau? Wie will ich da jetzt weiter tun? Vielleicht ist Podcast oder vielleicht ist YouTube für mich persönlich jetzt nicht genau das Medium, mit dem ich die Message verbreiten möchte. Aber ich gucke mal, was es sonst vielleicht so anders gibt und werde dann wieder durchstarten.
Gut, du bist ja schon im Buchgeschäft und das funktioniert ja offenbar ganz gut. Und das ist ja, wie gesagt, du erreichst ja auch mit solchen Produkten auch dann wieder eine andere ja. Audience. Ich bin auch gespannt. Ich sag mal so, wir haben ja über den Preis 100.000 gesprochen. Es müsste schon nachhaltig weiter steigen. Und zwar richtig. Also was uns jetzt eigentlich noch fehlt in diesem Zyklus, ist diese Hysterie. Die Manie, also diese richtige Bubble. Und zwar nicht jetzt im Sinne von, weil der Preis steigt und so, ja, aber das ändert ja auch dann die Community. Und das ist jetzt immer noch so, dass die, ja, es sind viele Leute dazugekommen in den letzten Jahren, aber das ist eher so ein stetiger Tropfen. Aber so die Flut kommt immer dann, wenn Bitcoin die ganze Welt erfasst, so. Ja? Und wenn sollten wir wirklich einen Push sehen in diesem Jahr, dann sage ich immer, wird es eine kurze Phase geben, wo wirklich alle über Bitcoin reden. Also da wird es ein paar Wochen geben, da gibt es kein anderes Thema. wenn wir richtig, ich meine, ich sage jetzt keine Zahlen, weil wir sind ja hier seriös und machen auch keinen Financial Advice, aber wenn wir deutlich über die 100.000 steigen sollten und da wirklich monatelang oder wochenlang extrem ansteigen, so wie in den vergangenen Bullenmärkten der Fall war, dann hat das ja gewaltige kulturelle Auswirkungen inzwischen, weil Bitcoin ist ja jetzt schon fast permanent Thema in den Medien und du hast dann die amerikanische Bitcoin-Wall-Street-Politik, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, also da tut sich ja wahnsinnig viel.
Ja, die Institutionalisierung ist schon toll, die man da jetzt nochmal mitbekommen hat. Natürlich auch mit den verschiedenen Kritiken, die man sagt, weil ja Bitcoin wird ja sowieso auch ohne Politik und auch ohne Institutionen wird auf jeden Fall steigen. Also okay, no financial advice wieder, aber ist meine Überzeugung, dass es auf jeden Fall in die Höhe gehen wird. Aber das ist ja wirklich ein richtig tolles Zeichen jetzt nochmal zu sehen, dass die ganz Großen da auch nochmal sagen, das ist eine Alternative zu Gold oder ein Zusatz zu Gold. Und ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Also ich hätte mir das vor 2 Jahren nicht gedacht.
So. Ich auch nicht.
Also dass die Geld verdienen wollen, das machen sie ja nicht einfach, weil sie Bitcoin irgendwie noch toll finden und verstanden haben und die österreichische Schule, sondern die wissen halt, damit das Geld verdienen können und das ist halt ein gutes
Ja, es tun sich so viel auf gerade natürlich nur in Amerika, bei uns tut sich da gar nichts, aber auf institutioneller Bankenebene, Firmenebene, jetzt gibt es mit Jack Mellers, gibt es mit Neuen, aber da gibt es eben noch Asset Manager, die direkt auch mit BlackRock konkurrieren wollen, BlackRock sowieso, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich mache einen Bitcoin-Podcast und bin völlig überfordert mit der Nachrichtenlage, weil das die Dämme dermaßen gebrochen sind. Und gleichzeitig aber, und das muss man auch dazu sagen, auch wenn es jetzt wieder gestiegen ist, der Preis das noch nicht in dem Sinne reflektiert. Also das wundert mich, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen.
Ja.
Aber vielleicht beim nächsten Mal. Na gut, ich wünsch dir alles Gute.
Vielen Dank.
Das Buch heißt das Krisenhandbuch. Der Verlag heißt Smarticular und da gibt es neben dem Krisenhandbuch ganz andere Sachen, so wie es selber machen statt kaufen, Permakultur im Biogarten, geliebtes Unkraut, selber machen statt kaufen ist überhaupt eine Reihe, also da gibt es mehr als eines.
Küche, Garten, alles kann man selber machen.
Und in dem Buch über die Krisen kommt das Wort Bitcoin auch 2-mal vor. Und sonst verlinke ich natürlich deine ganzen Accounts, 1 Million Satoshi etc. pp. Das kommt alles in die Shownotes. Eva, ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung, Nico. Hat wieder super viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.